Herzlich willkommen zu unserer ersten Veranstaltung im Jahr 2020 und zur mittlerweile 54. in der Reihe Zukunftsbuch. Mein Name ist Hans Holzinger und bin hier wissenschaftlicher Mitarbeiter. Wir haben insgesamt drei Veranstaltungsreihen. Eine heißt Montagsrunden, da wird immer an einem Montag stattfinden und da wird heftig diskutiert. Eine zweite heißt eben Zukunftsbuch, wo Autoren, Autorinnen Thesen ihrer neuen Bücher vorstellen. Und eine dritte, wir wollen auch in die Praxis gehen, heißt Projekte des Wandels, wo konkrete Initiativen vorgestellt werden. Einer unserer Schwerpunkte heuer wird sein Ressourcenökonomie. Im April erscheint im Springer Verlag ein dickes Buch über Circular Economy, Kreislaufwirtschaft, und wir durften da auch mitschreiben, werden wir auch hier dann präsentieren. In der Reihe Projekte des Wandels kommt im April, wahrscheinlich 16. April, stellen wir hier Repair-Cafés vor, die neue Verordnung des Landes für Reparieren, und auch von der Stadt Salzburg wird jemand dabei sein. Und insofern passt die heutige Veranstaltung sehr gut. Wir haben hier eine Theoretikerin, zugleich Praktikerin, zu Gast. Das ist Kerstin Moltzbiegel. Ich begrüße sie sehr herzlich. Sie arbeitet in einem Designteam. Sie leitet das Designteam der Firma Dentalmedizintechnik. Und zugleich unterrichtet sie an der Fachhochschule Wieselburg Design. Und Wieselburg ist, glaube ich, auch die Geburtshelferin dieses Buches, Nachhaltiges Design und User Experience. Es basiert auf der Abschlussarbeit, die du dort gemacht hast. Und der Prüfer und Professor dieses Werkes sitzt auch in der ersten Reihe. Er kennt das Werk insofern schon sehr gut. Ja, ich möchte gar nicht zu viel über das Buch sagen. Ich habe es sehr, sehr spannend gefunden, da es verschiedene Ansätze, Prinzipien von verschiedenen Designer, Designerinnen gut zusammengestellt sind. Und du hast einen Schwerpunkt, der sozusagen die Rolle von Digitalisierung, auch sozusagen wie man im Digitalen, das ist ja viel Energie frisst, gute Oberflächen macht, dass man nicht, dass man hier auch Ressourcen, Energie sparen kann. Und dann eine Untersuchung mit solchen Leuten, die sozusagen Produkte designen. Aber du kannst das Buch besser vorstellen als ich. Insofern würde ich dir gleich das Wort übergeben. Vom Ablauf her so eine halbe Stunde etwa Vortrag und dann einfach Gespräch. Ja? 8:30 denke ich, werden wir dann zu Ende sein. Gut, danke, dass du da bist. Ja?
Danke, Hans, für die Einladung. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie zahlreich erschienen sind. Ich kenne ja einige Gesichter, Freunde, Wegbegleiter, Kollegen, Kolleginnen. Freue mich sehr, auch unbekannte Gesichter zu sehen, denen ich mein Thema präsentieren darf. Ich habe kurz noch vorher mal ein bisschen mit dem Hans geredet, weil er gesagt hat, ja, was hast du denn vorher gemacht? Woher kommst du denn? Wie ist denn dein Lebenslauf? Und ich habe gesagt, ich habe da etwas vorbereitet, damit man vielleicht auch versteht, woher ich komme und wie es eigentlich auch zu dem Interesse, zu dem Thema gekommen ist. Und ich habe sozusagen mein 9. Schuljahr an einer landwirtschaftlichen Fachschule gemacht, darauf aufbauend dann auch mich mit Landernährungs- und Forstwirtschaft beschäftigt, und da war natürlich der starke Punkt Umwelt, Ökologie war da natürlich stark im Fokus meiner Ausbildung. Habe dann in Salzburg Kommunikationswissenschaften studiert, wo natürlich der Schwerpunkt dann schon mehr darin gegangen ist, die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, da ist gerade auch das Internet hat angefangen, da wirklich aufzublühen zum Leben, wie die Verbindungen zueinander stehen. Habe dann ein Webdesign-Kolleg gemacht, wo es eigentlich mit dem Schwerpunkt Usability, also Gebrauchstauglichkeit, Benutzerfreundlichkeit, einen starken Fokus gehabt hat. Das heißt, wie baut man so eine Webseite, damit sie damals nur eigentlich, wo man nicht viel Bandbreite gehabt hat, darauf Acht geben musste, dass die Bilder relativ klein sind, damit die Seite natürlich in einer entsprechenden Zeit sich lädt und nicht zu umfangreich wird, was ja heutzutage fast wahnwitzig ist, weil wir eine Bandbreite haben, die jeglicher Natur trotzt, so quasi. Natürlich habe ich bei einigen Unternehmen gearbeitet und Firmen. Vermutlich kennt der ein oder andere hier im Saal die Unternehmen. Habe dann aber danach, weil ich mir einfach gedacht habe, nach der Arbeit arbeiten alleine ist mir zu wenig, und ich glaube, da ist noch mehr drinnen. Und habe immer schon das Gefühl gehabt, irgendwie man kann besser Nachhaltigkeit und einfach der Fokus, den Menschen im Mittelpunkt zu setzen, besser verbinden. Habe dann Produktdesign und technische Kommunikation studiert, weil ich immer schon ein Faible gehabt habe für Design und Produktdesign und Gestaltung. Und darauf aufbauend habe ich dürfen im Pionierjahrgang vom Eco-Design-Studium, also da geht es um ökologische Produktgestaltung, auf der FH in Wieselburg zu studieren. Und da ist eigentlich auch dieses Buch entstanden, wo ich diese Verbindung zwischen dem Gebrauchstauglichen, die Benutzerführung und so weiter in Kombination mit der Ökologie gesehen habe oder einfach durch die Erfahrung aus den beiden Gebieten, dass man da doch könnte eine Übereinkunft treffen. Das war sozusagen einmal, dass ich mal wissen, wo ich herkomme und wie ich die Themen miteinander verbinde. Ausgangslage für die wissenschaftliche Arbeit waren eigentlich mehrere Themenpunkte. Ganz genau um drei geht es da. Und zwar ist mir aufgefallen, dass Usability und User Experience Professionals zwar wissen, was Nachhaltigkeit ist, aber ihnen gar nicht bewusst ist, welchen Einfluss sie haben, wenn sie zum Beispiel eine Webseite gestalten oder welchen Einfluss das hat, das nachhaltig zu gestalten. Auf der anderen Seite hat es natürlich Eco-Designer gegeben, mit denen ich zusammen studiert habe, die nicht wirklich gewusst haben, wie sie benutzerfreundlich Produkte gestalten können, die ökologisch sind oder ob es da Rebound-Effekte gibt, dass jemand sagt, ich möchte jetzt das gern aus einem alternativen Produkt generieren, hat aber nicht gewusst, wie er mit den Benutzern umgeht und wann er die einbinden soll oder wen er da überhaupt fragen soll. Ein dritter wesentlicher Punkt, der mir eigentlich im Laufe meiner beruflichen Karriere schon irgendwie etwas frustriert hat, war, dass in der Norm, das ist die Norm für Gebrauchstauglichkeit und Usability, dass da vor allem der Punkt der Ökonomie und dem Sozialen, natürlich dem Menschen im Mittelpunkt, angesprochen wurde. Das Thema Ökologie da eigentlich überhaupt nicht wirklich aufgekommen ist. Da steht nur ein Satz drin, dass man doch als Gestalter auch Ökologie betrachten sollte. Und das war der einzige Satz, der was dahingehend steht. Da ist nicht angeführt Verweise zu Umweltnormen oder wie dieses in einem Prozess umgesetzt werden könnte. Und das war mit auch ein Ausgangslage dazu, dass ich einfach das Buch verfasst habe, weil zu dem Thema Nachhaltigkeit und Usability gibt es eigentlich nur drei andere Literaturen, die mittlerweile schon auch etwas älter sind und nur auf Englisch zur Verfügung stehen. Wenn man das jetzt noch weiter betrachtet, dann gibt es noch einen ganz großen Punkt, und zwar drucken wir viel weniger aus, weil wir viel weniger ausdrucken müssen, und das ist immer so schön, der Satz unten gestanden, früher bei den E-Mails, drucken Sie das Dokument nur, wenn Sie unbedingt müssen, schonen Sie die Umwelt. Dass wir aber ständig Unmengen an E-Mails verschicken und Fotos und Kotzenvideos oder sonst irgendwas, da fällt uns das kaum in den Sinn, dass das vielleicht doch sehr umweltschädlich sein kann. Und natürlich selbstverständlich sehr viel Energie beansprucht. Und das ist sozusagen die Ausgangslage für das Buch, das, was ich in mehrere Kapitel aufgeteilt habe. Ich werde das ein oder andere Kapitel etwas ansprechen und bei den anderen Punkten verweise ich auf das Buch, weil ich natürlich schauen möchte, dass ich Sie möglichst kurz zu informiere und dass wir uns dann darüber diskutieren können. Es waren sozusagen die Hauptpunkte, eben das Thema Digitalisierung, die Entwicklungen und Auswirkungen, Usability, die menschenzentrierte Gestaltung und Sustainability, eine nachhaltige Gestaltung. Da ich nicht weiß, ob in diesem Raum jeder was mit diesen Begriffen anfangen kann, habe ich einen kurzen Exkurs zur Begriffsklärung, damit jeder einfach ein bisschen versteht, um was es da geht. Wenn wir uns den Begriff Usability oder User Experience anschauen, da geht es darum, dass der Benutzer im Zentrum der Entwicklung steht, der Gestaltung steht. Und dass der Anwender oder die Anwenderin das Ziel effektiv, effizient und zufriedenstellend erreichen kann. Was dann natürlich auch dazu gehört, ist, dass das Produkt so gestaltet ist oder System oder Service oder auch eine Dienstleistung, die ist nützlich, intuitiv bedienbar, folgt natürlich den Regeln der Ergonomie, ist auch barrierefrei, fehlertolerant oder lernförderlich. Der zweite Begriff, Sustainability, also Eco-Design, da gibt es mehrere Punkte. Ich würde gerne von unten beginnen mit dem Produktdesign, das vor allem ökonomische Faktoren berücksichtigt, selbstverständlich auch Funktionalität, Ästhetik, Ergonomie, aber auch sicherheitsrelevante Themen. Der nächste Punkt drauf, wenn man dies ergänzt mit ökologischen Aspekten, kommt man sozusagen eigentlich zum ursprünglichen Eco-Design. Und setzt man dem noch soziale Themen oder ethische hinzu, dann sind wir eigentlich beim nachhaltigen Design, also beim Sustainability auf Englisch. Nur etwas kurz zum Unterschied zwischen Usability und User Experience. Usability betrifft immer nur den Zeitpunkt der Nutzung. Das heißt, Beispiel der ÖPB-Ticketautomat, wenn ich mir ein Ticket lösen will, zu dem Zeitpunkt, wo ich drüben stehe und beginne, meinen Zielort einzugeben, ab da beginnt sozusagen die Usability. Ist das brauchbar? Ist das intuitiv? Verstehe ich es? Ist es für mich nachvollziehbar? Wie schnell bin ich in der Aufgabenlösung? Wie zufriedenstellend ist das Ergebnis für mich? Betrachtet man aber jetzt User Experience, das ist der Bereich vor der Nutzung und nach der Nutzung, also die gesamte Kette, da denkt sich der eine oder andere, oh Gott, ich muss ein Ticket lösen beim ÖPB-Ticketautomaten. Und wer andere sagt, vielleicht, das hat halt wieder super funktioniert, weil sie haben das System verbessert. Das nur kurz zur Erklärung. Und natürlich ein anderer Wert, der Stellenwert von Usability und User Experience. Menschen wollen positive Erlebnisse wiederholen und negative Erlebnisse wollen sie vermeiden. Das heißt, je besser die Usability ist, desto eher werden die Personen das Produkt verwenden, nutzen, heranziehen und so weiter. Prinzipiell setzen Menschen Usability voraus. Die erwartete User Experience bestimmt auch die Kaufentscheidung. Wenn ich denke, dass ein Produkt von der und für Firma besser zu bedienen ist und für mich besser passt, werde ich das bevorzugen. Usability und User Experience ist messbar, das heißt, man kann sie auch verbessern. Mittlerweile wird die immer mehr optimiert. Und Usability und User Experience ist natürlich auch ein Differenzierungsmerkmal für Unternehmen. Was ganz klar ist, dass eine gute Usability in der Regel gar nicht einmal explizit wahrgenommen wird, schlechte hingegen sehr wohl. Und da habe ich so ein kleines Beispiel, wo sich die Menschen nachher selbst helfen und Post-its draufkleben, damit sie wissen oder wenn anderen helfen können bei der Bedienung, dass es besser verständlich ist. Schauen wir uns nun das Thema Digitalisierung an. Ich möchte es nur kurz anreißen und dann ein paar Best Practice und da einen Rebound-Effekt dazu erklären. In dem Buch habe ich die Entwicklung des Informations- und Kommunikationstechnologie des Sektors beschrieben von den Anfängen in den 70er Jahren und dass er immer mit der nächsten Entwicklungsschritt immer mehr Energie verbraucht worden ist. Und wenn man sich das anschaut, die Abbildung ist auch im Buch, so wie ein paar andere, wäre der IT-Sektor ein Land mit all seinen Datencentern, mit den Netzwerken, mit den ganzen Devices, die dazu kennen und auch der Fertigung, dann wenn würde man das alles zusammenrechnen, den Strom, den es verbraucht, dann wäre es an dritter Stelle im Verhältnis zu den Ländern, was schon immens ist. Und man muss nur dazu sagen, die Darstellung ist vom Jahr 2015. Und mittlerweile hat sich das ja exponentiell weiter nach oben entwickelt, weil auch immer mehr afrikanische und asiatische, indische Staaten nachziehen und immer mehr auch Internet zur Verfügung haben und immer bessere Verbindungen möglich sind.
Darf ich kurz noch fragen, Energieverbrauch bedeutet hier lediglich Stromverbrauch, oder?
Ja, Stromverbrauch.
Ja. Weißt du aber daran liegt, dass wir den am besten messen können, dann liest anders. Das ist wie wenn die Bekannten jetzt machen Licht an, dann befinden sie sich.
Ich habe da daneben nur hingeschrieben, was der durchschnittliche Stromverbrauch pro Person pro Jahr ist. Wenn man das sich anschaut, das kann man dann auch hochrechnen, wie viel die EU in etwa verbraucht. Da ist natürlich auch immer die Frage, woher kommt dann der Strom dafür? Und dann sind wir beim nächsten Thema Atomenergie, Wasserkraft. Wasserkraft ist auch nicht immer das Beste und so weiter. Und dann hat man schon wieder die nächsten Themen oder Rebound-Effekte, die einen da verfolgen. Und da eine sehr spannende Frage, die ich ja bei meiner Forschung gestellt habe, war, wer mehr CO2 verbraucht, die Informations- und Kommunikationstechnologie-Sektor oder der Flugverkehr, der weltweite. Und das war sehr spannend, die Ergebnisse gerade, welche Industrien welche Antworten dazu gegeben haben, weil es genau konträr war zu dem, weil sie sich das selbst wahrscheinlich nicht eingestehen wollten.
Dann haben Sie ja noch das andere. Wie hoch ist die Klimawirksamkeit? Also beim Flugverkehr ist die höher, weil die Emissionen 10.000 Kilometer Höhe stattfinden. Und da wirken sie sofort. Also vier oder fünfmal so stark, obwohl es klar das gleiche rauskommt.
Ich habe jetzt ein Beispiel, das ist Best-Practice-Beispiel, das ist Nest, das ist ein Thermostat zur Digitalisierung und den Energieverbrauch. Es hat selbst erlernt, wie die Gewohnheiten der Anwender sind, wann die im Haus sind, wann sie rausgehen. Also das ist ein Thermostat, das kann man sich ins Haus hängen sozusagen und regelt für einen die Temperatur von der Wohnanlage und der Heizung. Das übernimmt die Gewohnheiten, das kann man natürlich eingeben, wann man nach Hause kommt, wann man nicht nach Hause kommt und passt sich sozusagen auch den Gegebenheiten von außen an. Das nützt dahingehend, dass man energiesparend sozusagen heizen kann, dass man, wenn man nicht nach Hause kommt, voll die Heizung aufdreht und dann laufen lässt oder durchgehend laufen lässt, sondern nur, wenn es notwendig ist. Ein wesentlicher Teil, der dazu beiträgt, dass Nest zu dem Zeitpunkt eigentlich sehr gute Idee war von den Gestaltern, dass einfach das Bewusstsein über den Energieverbrauch zum aktuellen Zeitpunkt dem Anwender klar geworden ist. Dass er immer gesehen, nicht am Ende des Monats, wo die Stromrechnung vielleicht kommt, dass er dann weiß, okay, ich habe so und so viel Strom verbraucht, sondern direkt sieht, wie war der Stromverbrauch bisher. Und da hat sogar zum Beginn, wo das rausgekommen ist, hat man sich kennen in einem Netzwerk anmelden, wo man vielleicht auch gesehen hat, was der Nachbar hat und wie viel der verbraucht. Und das war wie so ein Spiel dann, wer verbraucht weniger Energie. Und das war recht spannend, was mit dem passiert ist. Und natürlich zu guter Letzt, dass man natürlich auch Kosten senken kann. Mittlerweile ist Nest von Google gekauft worden und da weiß man natürlich nicht, was man davon wieder halten soll, wenn wir schauen, wie Google schon in unsere Welt oder in unser Zuhause eingreift. Da bin ich immer sehr kritisch, was solche Sachen betrifft, weil manchmal geht es vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung, vor allem wenn ein Konzern so eine Großmacht hat über verschiedene Bereiche.
Ja, aber Nest ist ja so ein Beispiel, dass diese US-Geschichte und im englischen Sprachraum, dass das die Abkürzung dann gleichzeitig ein Namen ist. Ne? Wenn das Heim ein Nest ist, ich meine, da fühlt sich auch pudelwohl.
Ja. Dann habe ich nur einen Rebound-Effekt mitgebracht, und zwar die LED-Beleuchtung. Zwar ist es sehr positiv, weil es energiesparend ist und es ist sehr viel ausgetauscht worden. Leider hat es aber auch den Effekt, dass die Nacht tatsächlich zum Tag wird, dass das Auswirkungen hat auf die Flora, Fauna, natürlich auch auf den Menschen und auf die Psyche, weil einfach die Lichtverhältnisse immer extremer werden und die Lichtverschmutzung massiv gestiegen ist. Und das ist eigentlich ein guter Rebound-Effekt, wo Gestalter sich im Vorhinein vielleicht eine gute Idee hatten oder eine Entwicklung, eine sehr gute Idee war, dass man Strom sparen kann und diese LEDs entwickelt, aber die Folgen davon eigentlich nicht berücksichtigt hat oder darüber nachgedacht hat, was kann passieren, wenn. Das ist meistens leider im häufigsten Fall Thema, dass man nicht über die Folgen oder die Konsequenzen sich bewusst wird. Ich habe schon erwähnt, dass ich da, der Hans hat es auch schon erwähnt, eingangs, dass das auf einer Forschung auch beruht, zum Thema Nachhaltigkeit und User Experience. Dazu ist auch eine quantitative Umfrage mit 76 Personen, die waren im Alter so von 26 bis 64 Jahren. 30% davon waren Frauen, 70% Männer. Durchschnittliche Berufserfahrung war etwa bei 10 Jahren. Das waren Usability und User Experience Professional, also Gestalter in dem Bereich. Wo der Großteil, also Angestellte waren in verschiedenen Bereichen, haben die gearbeitet, die waren ein Programmierer, die waren Gestalter, Berater und so weiter.
Ja, aber wenn du das Altersprofil ein bisschen änderst, dann hast du 80, 20 Weibchen-Männchen. Also wenn du darauf gehst.
Lass mal sie mal fertig reden, bitte.
Also die Forschung ist ja schon erledigt. 30% davon waren Frauen und 70% davon waren Männer. Hauptbereich war Deutschland, Österreich und die Schweiz der Teilnehmerinnen. Und die meisten Teilnehmer.
Designer und Designerinnen.
Ja, aber auch Berater, Entwickler. Also die haben was mit sich, mit dem Thema Usability und User Experience beruflich beschäftigen. Okay. Also das kann ein Programmierer sein, ein Softwareentwickler, wirklich ein Gestalter, jemand, der was nur sketcht, jemand, der was das ins Programmieren bringt und so weiter. Also die Palette aus den Bereichen. Und da waren 30 Personen aus der Industrie, Logistik, ein Teil aus dem E-Commerce, Medizin, Gesundheit, also verschiedene Branchen, die ich da näher beleuchtet habe und natürlich auch miteinander in der Verbindung gebracht. Deswegen sind da ganz spannende Ergebnisse rausgekommen. So viel zur Forschung, dass Sie mal wissen, wie war der Umfang in etwa. Das Ergebnis davon war, dass Nachhaltigkeit eigentlich im Usability und User Experience derzeit kaum eine Rolle spielt. Wesentliche Einflussfaktoren, warum ein Unternehmen nachhaltig handelt und sozial gerecht ist, gesetzliche Vorschriften als allererstes. Das, was natürlich teilweise schon ein bisschen schockierend ist, weil man sagen muss, anscheinend geht es nur mit Regeln und Vorschriften, anders kann es nicht möglich sein. Das nächste ist, wenn Sie davon einen Benefit sehen, natürlich in Senkung der Betriebskosten, was möglich ist, einen Wettbewerbsvorteil erreichen, natürlich Material oder Energie einsparen können oder neue technische Möglichkeiten sich ergeben. Ich habe da eine kleine Abbildung dazu gemacht, und zwar das gesetzliche Vorschriften waren hauptsächlich von Personen gesehen, genannt worden aus der Industrie und Logistik und E-Commerce. Vermutlich nicht aus dem Medizin- und Gesundheitsbereich, weil wir eh so viele Vorschriften haben, weil ich arbeite in dem Bereich, da ist das sehr klar geregelt, da hat der Usability einen großen Stellenwert. Gott sei Dank. Was man da sieht in der Automobil- und Transportindustrie, natürlich eigentlich auch Senkung der Betriebskosten, Wettbewerbsvorteile, Einsparung von Material und Energie. Was keine bzw. geringe Einflussfaktoren waren, sind moralisch-ethische Beweggründe, Wissen zum Thema Nachhaltigkeit, wo sehr viele haben, aber leider nicht zu wenig interessant genug ist. Und die einzigen, die wo signifikant war in der Branche, war Automobil und Transport. Und zwar wegen dem Umweltbewusstsein der Kunden. Weil sie sagen, das wünscht der Kunde und deswegen machen wir es so.
Dieser Skandal.
Ja, genau. Mir ist wurscht, Hauptsache wir haben Geld gemacht. Oder besser gesagt, nur eigentlich auch den Kunden und die Kunden auch nur für dumm verkaufen. Also das ist sehr schockierend dann. In dem Zusammenhang habe ich mich ja mit so Grundproblemen der Verhaltensänderung kurz beschäftigt, und zwar Erkenntnis, Motivation oder Dilemma. Und auch wenn Nachhaltigkeit in Bezug auf Usability und User Experience kaum eine Rolle spielt, ist das Bewusstsein sehr wohl vorhanden, dass Design dazu dient, Probleme zu lösen und der Veränderung in der Gesellschaft zu wirken, dass nachhaltiges Handeln kein zusätzlicher Aufwand ist, dass die Entwicklung und Gestaltung von nachhaltigen Produkten und Systemen, Services nicht mehr kostet, als es einbringt, und dass einfach die beiden Teilbereiche voneinander sehr stark profitieren können. Und das haben 69 von 76 Befragten gesagt, dass ihnen Gestaltungsprinzipien dabei helfen können, nachhaltigere Produkte zu gestalten. Und das war eigentlich das habe ich sehr schön gefunden, weil mein Hauptthema dem galt, dass ich eigentlich für Gestalterinnen und Gestalter Prinzipien aufstelle, die sie verwenden können und heranziehen und darum einfach selber dran wachsen und nachhaltigere Produkte gestalten. Und dann komme ich auch schon zu meinen Prinzipien für eine nachhaltige User Experience. Und zwar habe ich da 6 ermittelt, die sind mal in der Forschung bestätigt worden. Das erste ist das Design für und mit den Menschen. Ästhetisches und langlebiges Design, Flexibilität und Effizienz, Motivation und Effektivität, Lebenszyklus und Kreislauf, sowie Fehlnutzung und Rebound-Effekt. Wie man da schon sieht, jeder dieser Teile bedient auch einen anderen, kann einen anderen verstärken, erweitern und ist eigentlich immer relevant, auch in verschiedene Teilbereiche. So, um was geht es jetzt bei Design für und mit dem Menschen? Prinzipiell sollte der Mensch dabei im Mittelpunkt stehen bei jeder Entwicklung, weil Gestaltung ist nicht der Selbstzweck, sondern das dient immer einem Zweck. Und jeder Mensch, der mit dem Produktsystem oder Service zu tun hat, soll bei der Gestaltung berücksichtigt werden. Zum einen ist es natürlich der Endanwender selber, es ist aber die Person, die was das montiert, es ist die Person, die was es demontiert, es ist Erwartungspersonal, Entsorgung zum Beispiel auch oder Administration. Was dabei ganz wichtig ist, dass die Entwicklung und Gestaltung gemeinsam mit den Endkunden auch stattfinden kann, um zu erkennen, ob das Produkt, das ich gestalte, auch wirklich dem Anwender entspricht oder wo man da vielleicht auch sicherheitsrelevante Themen berücksichtigen kann, aber auch Nachhaltigkeitseffekte. und selbstverständlich, dass ein Produktsystem oder Service auch angepasst werden kann an die Vorlieben, aber auch Bedürfnisse und Fähigkeiten der Nutzerinnen. Im Usability ist das schon sehr stark. Im Thema Nachhaltigkeit muss man mehr darauf Rücksicht nehmen. Zum ästhetischen und langlebigen Design hat es zum Inhalt, dass so wenig Ressourcen wie möglich verbraucht werden. Also Ressourcen im Sinne von Material, aber auch von Strom oder Speicherplatz. Dass zum Beispiel auf langlebiges Design Wert gelegt wird, dass ein Akku getauscht werden kann, dass ein Produkt repariert werden kann, wie beispielsweise ein Fairphone, dass ich da meine einzelnen Komponenten tauschen kann, wenn etwas kaputt geht. Und dass es auf das Wesentliche reduziert ist. Und dass diese unnötigen Features, die bei sehr vielen Produkten dabei sind, einfach weggelassen werden, weil die einfach alle zusätzlich Strom und Strom verbrauchen und Speicherplatz. Bei der Flexibilität und Effizienz geht es darum, dass man einen agilen Entwicklungsprozess folgt, dass man, wenn man den Kunden einbindet und natürlich auch merkt in der Entwicklung, dass sich neue Ergebnisse auftun, dass man da sich in einen anderen Weg auf einen anderen Weg bewegen kann und nicht nur einen strikten Plan folgt. Dass ein angemessener Zeitaufwand zur Erreichung eines Ziels berücksichtigt werden muss, also in der Anwendung, wenn ich etwas bedienen will oder wenn ich ein Ziel erreichen will. Und dass ich die Produkte, Systeme und Services aufgrund der Flexibilität an die persönlichen Vorlieben, Bedürfnisse und der Fähigkeiten der Nutzerinnen anpassen. Zur Motivation und Effektivität, da geht es darum, dass die Produkte, Systeme und Services intuitiv bedienbar sind, dass es lernförderlich ist, das heißt, dass ich schnell das erlernen kann, wie ich das bediene, dass es selbstbeschreibungsfähig ist, dass die Gestaltung des, oder das Design eine Orientierung vermittelt, Sichtbarkeit und eine Vertrautheit, dass ein schnelles und effektives Arbeiten möglich ist und ein wesentlicher Punkt ist, dass ich das Produkt so gestalte, dass es zur Umweltbildung nutzen kann. Dass es den Anwender dazu bringt, über sein eigenes Verhalten nachzudenken und nachhaltiger zu handeln, wie beispielsweise das von Nest, wo ich immer gesehen habe, wie mein Verbrauch ist oder wie ist mein Verbrauch im Verhältnis zu den anderen. Mittlerweile, ich glaube, die Salzburger AG hat das auch online, dass man das vergleichen kann im Verhältnis zum gleichen Haushalt, wie viel verbrauche ich, wie viel verbraucht der andere. Und das finde ich auch ganz gut, weil das transparent macht, ob ich vielleicht besser bin als wer andere oder ob ich Strom eingespart habe oder natürlich auch den Vergleich über Jahre. Lebenszyklus und Kreislauf. Lebenszyklus eines Produktes natürlich von der Rohstoff bis hin zur Nachnutzung, dass dieser zu beachten ist, was passiert mit dem Produkt im Laufe des Zykluses. Und selbstverständlich auch der Punkt Kreislaufwirtschaft, also die Renutzung, die Wiederverwendung von Produkten und das auch in dem Zusammenhang Strategien zur Nachhaltigkeit im Unternehmen verankert sind, überprüft werden und weiterentwickelt. Zum Beispiel mit der ISO 14001, mit der Umweltnorm, wenn das ein Unternehmen macht. Und ganz ein wichtiger Punkt zum Schluss, der was dann eigentlich den Kreis auch wieder schließt zum Menschen, ist Fehlnutzung und Rebound-Effekte. Und das ist ein Punkt, der was bei sehr vielen Themen, die oder anderen Grundsätzen, die von verschiedenen Persönlichkeiten in der Nachhaltigkeit, im Sustainability aufgestellt sind, fehlen. Das ist der Rebound-Effekt. Denn erst durch eine lange Beobachtungsdauer eines Produktes erkenne ich erst, was Anwender oder der Mensch tatsächlich mit einem Produkt macht. Ob er es fehlnutzt oder missbraucht. Und erst das bringt mir eigentlich die Information, wie man das Produkt für die Zukunft anders gestalten kann. Und dabei ist es wichtig, dass man ökonomische Faktoren berücksichtigt, also nicht nur den Gewinn, den ein Unternehmen erzielt, sondern auch, was ist mit Misserfolg oder finanziellen Misserfolg oder die gesamten Lebenszykluskosten, dass die berücksichtigt werden müssen. Soziale Faktoren, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Barrierefreiheit, ich glaube, das ist in Europa eher noch ein Standard. Und selbstverständlich auch die ökologischen Aspekte und Auswirkungen von Umwelt, Klima, Energie oder der Ressourcenverbrauch bei der Entwicklung. Das waren sozusagen die 6 Prinzipien für eine nachhaltige User Experience. Ich habe da hinten, das ist aus einer Kriterienmatrix entwickelt. Und da finden Sie auf den letzten Seiten diverse Grundsätze und Prinzipien von Normen, aber auch von berühmten Persönlichkeiten, Dieter Rams, Nils Schneidermann, Shedroff, von der UNE beispielsweise. Und aus diesen sind diese 6 Prinzipien entstanden. Vertiefende Informationen zum Forschungsprojekt selbst habe ich im Kapitel 6 zusammengefasst. Schlussfolgerungen sind im Kapitel 9, wo ich auch diese Ergebnisse miteinander kombiniere und spannende Ergebnisse rauskommen sind. Die Designgrundsätze sind im Detail nochmal im Kapitel 13 beschrieben. Und zum Schluss und dem Ausgang und was notwendig wäre für die Zukunft, das können Sie in der Zusammenfassung lesen. Das werde ich jetzt nicht vortragen. Und ich glaube, ich habe es gut geschafft mit einer halben Stunde. Danke.
Danke.